Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Foto- und Audioausstellung Lebenswert Leidenschaft. Ich bin Finnegan Kuichi-Godenschweger und unterhalte mich heute mit einer Person aus dem Kreativbereich über deren Weg, Beruf, Leidenschaft und viele mehr. Viel Spaß dabei.
Ja, herzlich willkommen. Ich bin Finnegan Godenschweger und vor mir sitzt Mido Kawamura. Wir sind in Korin am See. Und ja, haben heute schon den Tag miteinander verbracht. Ich habe sie begleitet. Wir waren ja erst mit dem Hund draußen. Sie hat mir das Haus gezeigt, wo wir hier sind. Wie heißt das Haus nochmal?
Haus am See.
Haus am See, genau, hier im Haus am See. Haben die Moonflower angeschaut mit schönem Klang. Durfte ich mal erleben. Und waren dann noch ein bisschen im Garten helfen. Hier um die Ecke, bisschen Baumstämme klein machen und einstapeln und dann haben wir gerade noch was gegessen. Und jetzt sitzen wir hier in ihrem Zimmer hier oben und genau, machen wir ein kleines Interview.
Gut.
Wie geht's dir heute, Mido?
Mir geht's gut.
Sie steht nochmal kurz auf, macht nochmal die Tür zu.
Genau. Kalt hier sonst?
Mhm.
Ja, geht gut, weil hier ist eigentlich heute nicht so viel zu tun gewesen, nicht wirklich. Dadurch konnte ich einfach machen, was gerade anstand. Da bin ich jetzt ganz entspannt.
Sehr schön, sehr schön. Ja, super. Ich würde einfach mal dich kurz vorstellen und du kannst ja gern reingrätschen. Ja. Also, du bist in Deutschland und Japan aufgewachsen. In einer schon Künstlerfamilie, kann man sagen. Dein Vater ist Maler, deine Mutter Goldschmiedin, dein Urgroßvater Bildhauer und dein Bruder Musiker. Und was bist du?
Ja, ich bin wahrscheinlich so ein... ich bin Gestalterin, aber im weitesten Sinne. Das heißt, ich gestalte eigentlich alles. Das ist sowohl Textil als auch Räume, als auch... Ja, eigentlich auch Gedankenräume.
Schön. Du hast in Köln Anglistik, Japanologie und Soziologie studiert und warst jahrelang als Bühnenbildnerin und Kostümdesignerin unterwegs, auch in Modeschauen und Produktpräsentationen, also schon sehr kommerziell.
Ja.
Und bist dann nach Berlin gezogen und davon weggegangen, so wie ich es verstanden habe. Und machst jetzt eben Kleidungsstücke für Privatkunden unter anderem und auch für die Buto-Tänzerin und Choreografin Minako Seki. Mhm. Und hast einen Werkvertrag an der Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst
gehabt.
Und seit 2010 auch eine Ausstellung in Yokosuka und gewannst auch den Art Buyer Styling Award.
Ja, aus Versehen.
Aus Versehen, okay. Kannst du dazu was sagen?
Es war einfach ein Job, ehrlich gesagt. War das ein Fotojob für Schmuck und also für sehr hochwertigen Schmuck. Und der wurde in Hamburg, war das Shooting. Und ich wurde gebeten, als Kostümdesignerin dazuzukommen, hatte aber eigentlich nur Stoff. Und ich habe sozusagen von Bild zu Bild einfach diese Frau umwickelt und so halt gemacht, was ich dachte, was zu machen ist. So, und dann ist da ein Katalog entstanden. Dieser Katalog, das habe ich dann später gehört, hat diesen Preis gewonnen. Und ja, das war aber quasi aus Versehen. Ich hätte davon nie eine Ahnung gehabt, dass es diesen Preis überhaupt gibt.
Witzig.
Aber gut.
Okay, ja schön. Ja, dann nimmt man mal mit. Ja. Warum nicht?
Ja.
Aber es ist dir nicht so wichtig, ne?
Nee, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Ja. Also.
Ja, auch gut. Und du hast mit deinen zwei Kindern in Berlin gelebt und die sind jetzt schon aus dem Haus.
Genau.
Und jetzt lebst du noch in Berlin, aber auch halb hier in Korin, oder? Schon, kann man so sagen. Schön. Ja, wir sind hier eben in diesem Haus am See, wo du und dein Lebensgefährte sie sehr viel schon gemacht habt. Kannst du mal beschreiben, was ihr alles hier gemacht habt schon?
Ja, also ich bin ja noch Feng Shui-Beraterin Und dadurch, dass ich eben auch Gestalterin bin, ist es natürlich für mich viel einfacher, sage ich mal, Feng Shui-Ideen auch umzusetzen. Weil daran hapert es ja eigentlich immer, ne? Und ich kannte den Bernhard halt, und als er gesagt hat, dass er das Hotel gekauft hat, habe ich gesagt, ja komm, lass mich mal gucken. Und habe ihm sofort gesagt, pass auf, das und das muss getan werden. Und dadurch sind wir in diese Gestaltungsgeschichte mit reingekommen. Und es ging da hauptsächlich darum, erstmal überhaupt diesen Seminarraum, den du ja gesehen hast, das ist eigentlich ein Saal. Es war eigentlich ein Festsaal, ne? Und den neu zu gestalten, sodass der wirklich auch freundlich wird, einladend wird und gleichzeitig geschützt ist. Und die Gestaltung war quasi hier furchtbar. Das heißt, es musste eh alles weg und musste neu gedacht werden. Und es geht eigentlich auch darum, ja, einerseits halt den Raum zu prägen mit dem, was man da reinmacht, also was man hinzufügt an Farben, aber auch so energetisch sozusagen wie soll ich denn das sagen, so einen Schutzraum sozusagen zu erzeugen, dass die Leute sich darin wirklich wohlfühlen können und so vertrauensvoll in diese Arbeit gehen können, die sie da machen. Also hier soll ja immer so Menschenarbeit stattfinden. Das ist der Hund im Hintergrund, der hier gerade ein bisschen Wasser schlabbert. Und wir haben halt für diese, einerseits natürlich, um den Raum zu erhellen, aber auch einfach, weil es hier stellenweise sehr dunkel ist und um den Energiefluss zu optimieren und Schönheit reinzubringen, haben wir eben Lichtobjekte gestaltet. Und das ist eigentlich hauptsächlich das, was wir hier gemacht haben, ne, an unterschiedlichen Stellen. Dann haben wir noch das Farbkonzept entwickelt und für die einzelnen Zimmer dann später auch eben Kunstwerke zur Verfügung gestellt. Und die. Hallo, Entschuldigung. Juno, kannst du mal damit aufhören?
Der Juno, ja, die Hündin, wollte ihren Ball.
Aus der Essenskiste rausholen.
Ja.
Okay, das ist dein Ball. Hast du recht.
Jetzt ist sie zufrieden.
Ja, also haben wir eigentlich. Wir haben halt bei dem Konzeptuellen auch viel mitgewirkt. Also was soll wo stattfinden? Und was du auch gesehen hast, dass wir die Räume sozusagen so ein bisschen definiert haben durch die Gestaltung. Ja, also es gibt eben unten im Saal meinetwegen diese große rote Wand und es gibt dort so divers große und kleine Lichtobjekte und im Raum und überall verteilt nochmal thematisch unterschiedlich an unterschiedlichen Stellen. Und es dient eigentlich alles dazu, sozusagen die Energie gleichzeitig ein bisschen zu lenken, aber auch ebenso zum Verweilen einzuladen. So. Also es gibt ja immer so Stellen, wo man sich gerne aufhalten soll, wo man auch einfach entspannen soll, aber es gibt auch so Stellen, wo man eigentlich aktiviert werden soll. Das sind halt unterschiedliche Prinzipien, die man im Feng Shui dann auch so ein bisschen mitdenkt.
Ja.
Ja.
Ja, voll, voll schön. Also die Räume, als auch oben, wo ihr schon, das sind 3 Etagen, hier unten ist normal Gastro oder war Gastro und dann 2 Etagen Zimmer. Vor allem ganz oben, wo ihr sehr viel Liebe und ja, Energie reingesteckt habt, auch mit den ganzen Tapeten runter und allen möglichen Farben. Und wie du ja meintest, 6 verschiedene Rosatöne in dem einen Raum zum Beispiel, ganz, ganz dezent. Also ja, wirkt schon echt. Und natürlich der große Raum.
Ja.
Ich meine, jetzt ist Winter, aber ich glaube im Sommer dann, wenn es auch nochmal ein Fenster aufmachen kann, wird das echt toll.
Ja, nee, der ist schon echt schön. Also, er hat ja auch was leicht Sakrales, ne? Also hat er schon. Ja, und dann haben wir halt bei den Zimmern haben wir halt die Idee gehabt, das ist natürlich auch sehr viel Arbeit gewesen, dass quasi jedes Zimmer unterschiedlich sein soll und eine in sich stimmige eigene Farbumgebung hat und energetisch unterschiedlich sein soll, sodass man einfach weiß, hier, das ist mein Zimmer und sofort merkt, wenn man im falschen Zimmer ist. Also, dass man sich, weil, ja, das, da denkt man vielleicht sonst nicht drüber nach, aber es ist eigentlich schön zu wissen, hey, das ist das grüne Zimmer, meins und lass mal gucken, was hast du denn für ein Zimmer? Das haben wir uns schön vorgestellt. Und es ist aber auch so nach einer Realität gewesen, dass nicht alle Menschen alle Zimmer gleich gerne mögen und es macht immer so ein bisschen Spaß, die dann einzuteilen. Wer vielleicht welches Zimmer haben soll. So.
Ja, glaube ich. Und ja, ich meine, jetzt ist ja noch ganz ruhig, auch wegen Corona und den ganzen Bestimmungen. Aber wie sieht es dann hier in einem, ja, in ein paar Monaten aus, wenn wieder der Betrieb losgeht?
Ja, dann gibt es sehr, also ich meine, hier finden ja immer, sag mal so, Persönlichkeitsentwicklungsseminare statt von unterschiedlicher Art. Das heißt, die Leute sind dann schon auch ganz schön eingebunden in das, was da passiert. Und da passiert auch sehr viel. Also es sind unterschiedliche Seminare, aber es ist eigentlich nie irgendwas, was so total oberflächlich ist. Und da sind die Leute natürlich einerseits glücklich, einfach diesen Schutzraum zu haben und das Gefühl, ich weiß, dass sie auch in dem Saal wirklich das Gefühl haben, dass sie da, dass da eine Atmosphäre ist, in der sie sich anders fühlen als vielleicht oder auch einfach geschützt fühlen, ne? Und das ist auch ein bisschen die Idee, ne? Schutzraum, also bei Gestaltung, ist halt für mich auch eh so ein ganz wichtiges Thema, weil Klamotten ist ja auch Schutz.
Ja, stimmt, ja. Und ich meine, ja, ich habe sogar eine Hose von dir an. Ich meine, darüber kennen wir uns ja auch. Du machst ja jetzt nicht nur eben diese Feng Shui-Sachen, sondern auch viele Klamotten und noch andere Sachen. Wie ist es für dich, eben so viele verschiedene Sachen zu machen? Ist es gerade die Kombination, die dir so Spaß macht?
Ja, also es gibt eigentlich, ich finde, im Gestalten gibt es Prinzipien, die man auf unterschiedlichen, sagen, unterschiedlichen Räumen und unterschiedlichen Gebieten anwenden kann. Aber das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Also das Gestalten selber ist so, dass man sozusagen, man hat halt eine Idee, was man will, und dann muss man es halt umsetzen. Ob das jetzt ein Raum ist oder ob das jetzt eine Klamotte ist, eigentlich egal. Für mich ist das egal. Ich kann halt ganz gut mit weichen Textilsachen umgehen, aber ich könnte mir auch vorstellen, ein Haus zu bauen, also ein Haus zu entwerfen. Das ist eigentlich kein Thema, aber es ist auch Gestalten, also es ist im Raum. Wobei jetzt halt bei den Sachen, zum Beispiel mit Kostüm und Kleidung, hast du ja auch dieses Dreidimensionale. Also man muss auch räumlich denken. Und man muss immer auch sozusagen die Figur, besonders auf der Bühne, muss ja besonders die Figur in Kontext mit dem Surrounding denken. Man denkt ja nicht nur an das Kostüm. Man denkt ja sozusagen das ganze Bild. Und das macht man hier ja auch. Also ich denke hier in ganzen Räumen. Und deswegen ist es eigentlich für mich gar kein Unterschied. Das Einzige ist halt so, dass das, was man in der Hand hat sozusagen, sind unterschiedliche Materialien. Also bei den Lichtobjekten sind es natürlich, das habe ich ja viel aus Papier gemacht, aber auch viel haben wir halt so eine ganz bestimmte Technik entwickelt, wie wir mit diesen, wie sie mit diesem Acrylglas arbeiten und mit den Farben dahinter und dem Druck, der noch drauf ist. Und dann haben wir so mit Leuchtmitteln experimentiert, und um halt das hinzukriegen, was wir jetzt da haben. Und da ist es halt auch immer so, dass wir immer so ortsspezifisch arbeiten. Also wir haben jetzt nicht meinetwegen ein Lichtobjekt entwickelt, was wir einfach so immer woanders hintragen, sondern ich gucke immer den Raum an und überlege dann, aha, an welcher Stelle soll das sein, wie groß soll das sein und was soll das sein? Also was für eine Energie soll das haben? Und dann versuche ich halt reinzuhorchen, was das sein kann. Also ich gehe nicht von außen ran.
Ja, okay, sondern aus dir raus sozusagen. Was ist dir denn wichtig eben, ja, bei deiner Arbeit oder bei den Sachen, die du generell machst?
Naja, also eigentlich ist mir wichtig, dass es halt für denjenigen, der das bekommt, nachher wirklich irgendwie Nutzen hat. Also ich will einfach unterstützend sein. Und es ist halt jetzt zum Beispiel so, wenn jemand auf der Bühne ist und tanzt, dann, also ich hatte zum Beispiel schon den Fall, dass ich meinetwegen in der Truppe von Tänzern waren vielleicht welche, die noch neu waren und die das eigentlich nicht so füllen konnten. Und da konnte ich mir dann halt zum Beispiel eine Klamotte ausdenken, in der sie sich besser gefühlt haben. Einfach weil die Klamotte das hergegeben hat, wie sie fließt, welche Bewegungen sie unterstützt, welche sie eher nicht unterstützt. Und dass jemand sich dann so sicher fühlt, dass du richtig siehst, wie er so reinwächst, das ist natürlich großartig. Der braucht mir auch nicht mehr sagen, toll, Mido, ich sehe das dann. Das ist, wenn er das sagt, es freut mich dann für den, dass er selber auch sieht, aber ich brauche das eigentlich nicht. Ich sehe das. Und deswegen habe ich eigentlich, ich bin sowieso mein eigener, ich meine, mein Standpunkt ist halt, ich habe halt die, was ich machen will, will ich auch sehen. Daran misst sich das eigentlich, weniger, ob die anderen das sehen. Das ist vielleicht ein bisschen, hört sich vielleicht komisch an, aber ich spekuliere nie drauf, ob irgendjemand irgendwas gefällt. Ich weiß nur, dass ich will, das soll so aussehen und dann mache ich, oder ich gehe halt meinem eigenen Gefühl nach. Eigentlich ist es auch noch nicht mal so, dass ich entwerfe ja sehr wenig, sondern ich entwickle es aus dem Moment heraus. Und folge eigentlich meiner Intuition, das war auch so ein abgenudeltes Wort, aber ich folge eigentlich dem und bin oft selber überrascht, was es dann wird. Ich habe aber gemerkt, das ist für mich die beste Art und Weise vorzugehen. Früher, also manche wollen ja zum Beispiel bei den Tänzern, die wollen mal Skizzen haben von den Sachen, die ich mache. Das mache ich aber ganz ungern. Also ich mache dann so ungefähr, weil ich weiß, dass wenn ich einfach nur dem Gefühl folge, dass es dann richtiger ist am Ende, als wenn ich vorher das schon festlege.
Ja, okay, ja, interessant. Das heißt, du bist, würdest du sagen, auch es ist ja intuitiver Mensch, dass du einfach das Bauchgefühl dafür offen bist und dann das entsteht.
Ja, ehrlich gesagt ist das immer, es hat sich einfach rausgestellt, ich habe das ausgetestet, also ich kann ja zeichnen, ich kann eine Skizze machen. Das ist es gar nicht, aber also zum Beispiel bei einem Bühnenkostüm ist es halt so, ich mache ja sehr viel Stoffbearbeitung auch und meinetwegen, wie viel Volumen an welcher Stelle ist, wo was fließen soll, wie viel Stoff an einer bestimmten Stelle am Körper ist und wie viel Raum, das, also welche Bewegungen, wie aussehen mit einem Kostüm, das kann ich am besten, wenn ich den Tänzer vor mir habe und wir es einfach auf ihn drauf schnibbeln sozusagen. Ich nähe das sozusagen auf den drauf und dabei kann ich dann genau erkennen, wie das eben sein soll. Und wenn ich vorher aber die Skizze mache, auch wenn ich den kenne, dann ist es wie festgenagelt schon. Dann kann ich gar nicht auf den richtig reagieren. Und deswegen, ich weiß, dass die Leute immer sagen, dass meine Kostüme, also du kennst die ja jetzt gar nicht so oder nur von der Webseite, dass die Kostüme immer so aussehen, als wären sie eigentlich so, die sind sehr natürlich auf eine bestimmte Art, die sind nicht so praktisch, quadratisch gut, da kannst du nicht erkennen, ah, da hat sie das immer so gemacht oder immer so. Es hat so eine Unlogik in sich und das macht es halt auch so ein bisschen lebendig. Also ich finde, das soll eher so sein wie so eine Blüte, weißt du, so aus so einer Wiese. Da ist vielleicht ein Gänseblümchen sieht vielleicht so aus und ein anderes ist schon ein bisschen verwelkt und ein drittes hat, was weiß ich, und dann ist da noch eine Butterblume, irgendwas ganz anderes und das macht es so natürlich. Und so will ich auch, dass die Sachen aussehen, dass man sich nicht so erschrecken muss, hey, das ist ja so streng oder so nur schwarz und alles nur weiß oder, weil das erschreckt die Menschen, das tut ihnen gar nicht gut. Also es ist einfach nicht meine Art.
Ja.
Und Konzeptkunst, okay, ist in Ordnung und ich mag halt auch keine Kunst, die unfreundlich ist. So, es ist einfach so.
Ja.
Also mag ich nicht machen.
Ja.
Es sei denn, ich habe einen Grund dafür, also der auch wieder einen größeren Grund, was Unfreundliches zu zeigen. Also zum Beispiel im Buto-Tanz ist es so, da ist der Range von den Kostümen viel, viel größer. Da willst du zum Beispiel auch manchmal so Merkwürdigkeit, ne? Du willst hässlich. Hässlich ist ja total interessant. Oder du willst so in Aspekte zeigen, die eigentlich so geheimnisvoll sind und irgendwie auch ein bisschen gruselig oder sonst was. Und einfach nur hübsch ist nicht, ist total langweilig. Ist ganz leicht zu bedienen.
Ja, so hast du im Gespräch mal, was wir vor ein, zwei Wochen hatten, auch so gesagt. Ne? Und das ist ja viel so dieses Leute, die zu dir kommen, die einfach für sich Kleidung brauchen, dass das immer um Schönheit geht. Natürlich, man will gut aussehen oder so. Und du aber auch das andere sehr, sehr enjoyst. So. Aber wer sind denn so die Leute, die zu dir kommen, beziehungsweise du hast ja ein sehr breites Feld. Ja. Wie suchst du auch deine Kunden aus?
Ich suche die nicht aus, die kommen halt irgendwann.
Und dann sagst du einfach, ja.
Ja, dann frage ich halt, da gucke ich halt, was sie brauchen und entweder kommen wir zusammen oder nicht.
Ja.
In der Regel ist es oft so, also manchmal ist es anders, als sie denken und auch als ich denke. Also meine Tochter, als sie 8 Jahre alt war, hat es mal so ausgedrückt, Ja, also wenn man zu Mama geht, dann ist das anders, als man vielleicht denkt. Dann habe ich gesagt, naja, also was ist damit gemeint? Dann habe ich gesagt, es ist vielleicht so, du kommst und denkst, du brauchst eine blaue Hose, aber du gehst raus mit einem roten Hemd.
Ja.
Und das heißt, dass man eigentlich nicht, und dann meinte sie halt, man weiß halt nicht, wer man ist. Und manchmal weiß man das nicht, aber das ist die Reise. Und das ist das, was an meinem Beruf Spaß macht, weil das Nähen macht mir überhaupt keinen Spaß. Das ist halt nur so, das muss man halt machen, um es nachher dann irgendwie hinzukriegen, ne? Aber interessant ist sozusagen zu gucken, was darf es denn sein und an welcher Stelle. Das weiß man nicht immer vorher, was es wird.
Und dann ist durch ein Gespräch oder wie
Ja.
die Leute kommen und
Hm.
dann gibt es
Ja.
wirklich ein intensives Gespräch erstmal
Hm.
und dann findet man
Ja.
zusammen raus.
Ja,
Das
und
ist
dann
super.
redet man ja auch, wenn man das dann anprobiert und dann kann man noch mal korrigieren oder ja.
Du, oder ich sage mal so, ich habe das Gefühl, du machst schon super viel oder in Anführungsstrichen arbeitest super viel. Ist es für dich Arbeit? Was du hier alles machst, also auch vor allem jetzt hier, ist ja wirklich, bist ja.
Arbeit. Wahrscheinlich ist es Arbeit, aber das ist eigentlich das, was ich halt gerne mache. Also, ich meine, ich würde von mir sagen, ich habe ein Luxusleben, weil ich eigentlich lauter schöne Dinge mache. Und das ist auch meine höchste Priorität. Und Schönheit ist nicht, weil es schön aussieht, sondern weil es sich gut anfühlt. Oder weil's, und nicht nur für mich, sondern weil es für andere gut ist. Sonst hätte ich auch keine Lust, das zu machen, so.
Da ziehst du auch deine Motivation her, dass du einfach, ja, du hast Spaß
Ja.
dran und wenn Leute das mögen.
Ja, und ich weiß halt einfach, also ich merke halt einfach, ja, ich meine, gut ist ja nicht, was für jemand gut ist, heißt unterstützend, heißt auch irgendwie was erkennen über sich, über die Welt. Und ja, nee, das mache ich alles eigentlich total gerne. Ja.
Würdest du sagen, du bist dann leidenschaftliche Gestalterin?
Naja, schon, obwohl ich das Wort so aus dem Buddhismus heraus nicht so mag, aber ja. Also, ich finde, das ist einfach ein großer Spielplatz. Sagen wir es mal so.
Hm.
Ist einfach ein Spielplatz.
Du sagst, du magst das Wort Leidenschaft nicht so, was, ja, was
Ja,
es
also gut,
definiert?
das hört sich immer so an, nur weil man das mit so viel Elan macht, ist es irgendwie gut. Ne? Ich weiß, wie es gemeint ist, aber. Ja, eigentlich letztendlich ist es auf eine Art auch doch irreführend, leidenschaftlich. Ich würde sagen, ja, ich mache es total gerne. Aber es ist kein Muss. Das ist das Tolle daran. Das Tolle beim Gestalten ist, dass ab einem bestimmten Punkt, und das merke ich halt jetzt so, da wo es spielerisch wird. Und wo es einfach, wo man so Ideen so spielerisch nachgehen kann, da ist es gar nicht mit so einer Hartnäckigkeit. Also ich habe zwar eine Hartnäckigkeit, das zu verfolgen, aber es hat was sehr Spielerisches. So.
Und du würdest sagen, dass das geht so ein bisschen, also clasht so ein bisschen mit dem leidenschaftlich sein?
Ja, gut, nun hast du ja einen Aspekt jetzt gar nicht benannt. Ich bin ja gleichzeitig irgendwie so Meditationsdingster.
Das stimmt, ja.
Und ich mache ja wirklich noch so ein buddhistisches Studium in Hamburg am tibetischen Zentrum und lerne halt auch. Und da ist das Wort Leidenschaft, sage ich mal, verortet mit dem, was eben Leiden schafft. Das heißt, dass man sozusagen die eigenen Lebensprioritäten denen der anderen Menschen vorstellt und dadurch den eigenen Vorteil immer im eher. Wie soll ich das sagen? Es ist dann der eigene Vorteil, der immer so im Vordergrund steht bei der Leidenschaft. Das denkt man zwar nicht, aber das ist der Teil, warum es auch auf Deutsch heißt, Leiden schafft. Also es schafft Leiden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz krass irgendwas unbedingt haben will und durchsetzen will, auf Kosten von, dann wäre das für mich nicht richtig. Ja.
Ja, okay, verstehe ich voll. Klar, hast du dann ein anderes Wort, was das vielleicht nicht so diesen Druck oder dieses,
Ja,
was,
Ja, doch, ich meine, das ist Freude.
Freude. Ja.
Und diese, also ich meine, das kennt ja jeder, also es ist so Freude, etwas zu erschaffen. Was ist
Ja.
das eigentlich? Es macht einfach Spaß. Es macht Spaß, Dinge zu erschaffen, die vorher nicht da waren, die
Ja.
nicht sichtbar waren. Oder zum Beispiel jetzt, wenn man ein Kostüm erschafft, einen Aspekt in einem Menschen zum Leuchten zu bringen, der vorher nicht da war. Das macht auch Spaß.
Ja.
Ja.
Okay, ja, finde ich sehr interessant. Nochmal dieses, weil, ja, ich kann es voll nachvollziehen, auch, aber für mich, zumindest bisher, war das Leidenschaft irgendwie eher so ein positiv geprägter Begriff, der aber auch ins Negative umsteigen kann, wenn das zu exzessiv wird. Aber Freude ist natürlich nochmal reiner.
Naja, also ich meine, ja, genau. Ich finde, das ist halt immer die Motivation dahinter, die eine Sache eher in die eine oder in die andere Richtung schlagen lässt, ne? Und da bin ich mir ganz sicher, ich kenne meine Motivation. Ich würde nichts machen, wenn es Menschen nicht unterstützt, nur einfach, weil es jetzt so. Da habe ich ja auch keinen Spaß dran.
Ja,
So.
du hast ja, wenn wir jetzt mal das Wort Leidenschaft außen vor lassen, du hast da was gefunden, was dir Freude macht und womit du auch so, was du den Tag über machen kannst, womit du auch, oder wovon du auch von leben kannst. Wie hast du das gefunden?
Auch ich weiß nicht, also ich meine, dadurch, ich bin ja quasi im Atelier groß geworden. Und ja, deswegen kannte ich das auch nie anders, als dass alle an irgendwas immer rum, irgendwie arbeitete jeder an irgendeiner Sache rum. Und ich habe halt schon auch als Kind natürlich immer an irgendeiner Sache rumgearbeitet, weil wir halt auch im Atelier waren. Und wenn wir, das war dann, dann konnte man halt, zum Beispiel meine Großmutter war ja auch Bildhauerin und dann sind wir halt zu ihr hin, wenn wir es machen wollten, haben gesagt, ja, wir möchten was machen. Und dann hat sie gesagt, okay, ihr könnt, habt ihr vielleicht Lust, heute das und das zu machen? Und dann kannst du ja da hinten in der Schublade gucken, da findest du das und das und das. Ja, wenn du nicht klarkommst, kannst du mal kommen. Und dann haben wir halt jeden Tag irgendwas gemacht. Also deswegen kenne ich das nicht anders. Man ist dann halt da auch so hin und hat dann halt auch so, ja, oder man hat heute mal was mit Ton gemacht oder mal Emaille gemacht. Und das war aber eher so beiläufig, also das war jetzt nicht, die haben jetzt nicht uns da stundenlang betreut, das war ganz klein, wir durften da nicht stören. Also haben wir schon unseren, ne, durften wir, und wir haben auch Lob gekriegt, wenn das gut war oder wenn wir korrekt oder wenn wir irgendwie Hilfe brauchten, dann haben die auch geholfen. Also in dem Fall halt jetzt meine Großmutter und meine Mutter, die war auch in dem Atelier drin. Und auch mein Vater, man konnte da immer mal Stifte sich ausleihen oder was bekommen, aber man konnte da nicht jetzt stundenlang irgendwie so erwarten, dass da jemand neben einem steht und einem hilft.
Ja. Aber du hast schon ja so dadurch früh angefangen, immer was zu
Ja,
erschaffen.
und ich kenne das eigentlich nicht anders. Also, weil ich habe zum Beispiel angefangen, Kleider zu nähen für meine Puppen. Ich glaube, da war ich irgendwie 4. Da habe ich halt einfach
Was?
irgendwie, fand ich die nicht so gut, wie die waren, habe die einfach erstmal aufgeschnibbelt. Also war nicht so beliebt. Meine Mutter auch so, ey, was machst du denn da? Und ich wollte das halt anders haben und dann habe ich das halt umgenäht.
Wow.
Und dann später irgendwann habe ich auch Sachen angefangen zu nähen. Warum eigentlich? Ja, weil ich das halt wollte und habe mir einfach gedacht, das muss so und so so gehen. Also so, und das war dann auch so. So. Und dann habe ich es halt als Studentenjob, als ich studiert habe, da hatte ich halt, kannte ich viele Tänzer, die brauchten dann mal Kostüme, dann habe ich denen geholfen und dadurch kam das dann so. Das war einfach, ich habe es nur gemacht, weil ich es halt konnte. Also es war nicht, ist eher so, ja. Und da bin ich halt auch immer Leuten begegnet, die interessant waren und die irgendwas gebraucht haben. Und eine meiner besten Freundinnen, die ich kenne, seit ich 11 bin, die ist halt auch Choreografin geworden. Mit der arbeite ich auch immer noch ab und zu
Ach,
zusammen.
schön, ja. Ja. Okay, verstehe, aber du hast ja trotzdem, hast du erstmal was studiert?
Ja.
Und was gemacht, wo man gar nichts zu groß erschafft, oder? Also jetzt mit der
Ja, das
Choreografie
stimmt
und
allerdings. Also, weil dadurch, dass bei uns eben alle Künstler sind und Also mein Vater meinte, ich soll das auf keinen Fall studieren, Kunst, weil entweder ist man Künstler und wenn man keiner ist, dann wird man es durch die Kunstakademie auch nicht. Das war so seine Meinung.
Ja.
Und das leuchtete mir irgendwie ein und ich kann es auch heute sagen. Ich weiß jetzt, dass ich es kann. So.
Ja.
Und ja.
Was würdest du eben Menschen raten oder an Tipps geben, weil zumindest in meiner Generation ist sehr stark dieses Leute, die der Schule fertig sind, dann irgendwas anfangen zu studieren, aber eigentlich noch nicht das gefunden haben, wo sie wirklich Freude dran haben und was sie wirklich größten Zeit ihres Lebens machen wollen. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man sowas
Ja,
findet?
also ich würde grundsätzlich sagen, es ist eigentlich egal, mit was man anfängt. Du kannst anfangen, Mathe zu studieren, wenn du eigentlich malen willst. Ich glaube, das findet sich. Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass man nur, weil man gehört hat oder weil man mal gesehen hat, das könnte interessant sein, das kann und das spricht mich an. Das kann sein, kann aber auch nicht sein, wenn man dann einsteigt. Das weiß man nicht. Natürlich gibt es so eine Art Neigungen, ne? Aber das Problem an den Neigungen ist, dass man ganz schnell auch zu viel davon will und dann zu viel reinsteckt und enttäuscht ist, dass das dann nicht klappt. Und deswegen, ich würde sagen, erstmal als mit 20 kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Es ist egal, in welche Richtung man geht, man macht die Erfahrung, die man braucht, um immer klarer zu kriegen, was es dann sein soll. Selbst wenn ich ein Studium anfange, was vielleicht mich in dem Moment überhaupt nicht befriedigt, aus dem Studium kann ich was lernen. Ich habe zum Beispiel mein Studium einfach gelernt, wie ich mich organisiere.
Auch wichtig, ja.
Und außerdem habe ich gelernt, wie man sich als Student über Wasser hält. Und dadurch bin ich ja dann, das ist ja bei vielen so, dass sie über den Studentenjob dann dran kommen, ne? Also ich würde mich da gar nicht so. Ich finde, man sollte sich da überhaupt nicht unter Druck setzen. Gar nicht. Und vor allen Dingen sollte man gar nicht so viel ausschließen. Das ist so ein Wertesystem, das mache ich, das finde ich gut oder das mache ich nie. Das kommt, ist ja auch ganz viel, ganz oft von den Eltern übernommen. Und ist auch gar nicht so einfach, das abzustreifen, aber einfach alles ausprobieren. Ich würde einfach alles ausprobieren. Und man lernt. Ich probiere jetzt auch immer noch total viel aus. Man lernt immer was. Also ich kann das nur sagen, fürs Gestalten. Ich kann, zum Beispiel jetzt nehme ich Gesangsstunden.
Ach,
Ich
schön.
kann eigentlich gar nicht singen, aber ich habe so eine interessante Sängerin und Stimmbildnerin kennengelernt. Und da hatte ich das Gefühl, von der kann ich was lernen, weil das ist ja auch Gestaltung. Und das ist auch so.
Ja,
Macht total Spaß. Es gibt immer so wie eine Art allgemein, für mich gibt es so eine Art allgemeines Lernen, das findet auf jedem Feld statt. Und es ist eine Art allgemeines Lernen, was man braucht. Man muss sich selber kennenlernen. Also vor allen Dingen muss man sich selber kennenlernen und dann merken, okay, das kann ich nicht so gut, wie kann ich das vielleicht besser? Und das kann ich auf allen Gebieten lernen, das ist egal. Kannst du als Koch irgendwo Kochassistenz anfangen oder Spülhilfe und lernen, wie kann ich mich in so einer Situation zurechtfinden? Weil eigentlich finde ich, das ganze Gestalten ist immer auch ein Zurechtfinden. Also es ist ja nie im freien Raum. Es ist ja immer so, es gibt vielleicht einen Auftraggeber, es gibt vielleicht, muss ja dein Geld verdienen. Also, ne? Und man lernt sich in diesem Raum zu orientieren, egal was es ist.
Ja. Es gibt ja durchaus viele Menschen, also ich merke, du bist schon du hast dich schon einmal gut kennengelernt, du bist da schon sehr weit und auch strahlst eine totale Ruhe aus und bist in dir und weißt, was du kannst, was du willst ungefähr, und kannst auf dein Bauchgefühl hören. Was würdest du Menschen raten, die vielleicht sich nicht so trauen, auf ihre Intuition zu hören oder sich zu vertrauen und wirklich, ja, diese Ruhe zu haben?
Na, okay. Also Erstmal würde ich noch mal was zu dem Wort Intuition sagen wollen, weil das ist ein Wort, wo wir alle denken, dass wir wissen und meinen zu wissen, was das ist. Aber Intuition ist eigentlich vielleicht nicht so einfach zu verstehen, wie wir denken. Es ist nicht einfach nur ein Bauchgefühl. Zum Beispiel, weißt du, es kann einfach sein, jetzt als Beispiel, ne, dass ich als junger Mann oder als junge Frau denke, ich will gerne auf der Bühne stehen und singen. Kann sein oder Schauspieler sein oder sowas, ne? Aber vielleicht steckt dahinter jetzt gar nicht dieses intuitive, ich will da was machen, sondern ich will einfach Applaus haben. Ich will einfach Bestätigung haben. Das kann ja sein. Das ist auch nichts Schlimmes, aber man sollte es besser wissen. Und deswegen muss man sich selbst kennenlernen. Und Intuition ist nichts, also was, wo, ich würde sagen, ja, Bauchgefühl. Ja, aber also unser Bauchgefühl führt uns manchmal auch einfach dazu, dass wir einen Scheiß machen. Na, also es ist nicht nur, weil man sich angezogen fühlt. Das heißt einfach, dass da vielleicht bestimmte Bedürfnisse geweckt werden oder bestimmte, vielleicht eine Aussicht auf Befriedigung von bestimmten Bedürfnissen ist. Das wissen wir nicht so genau, ob das wirklich Intuition ist. Da wäre ich sehr vorsichtig mit dem Wort. Und ich glaube, daran liegt es auch, warum manchmal junge Menschen nicht wissen, was sie folgen sollen, weil sie eben noch keine klare Intuition haben. Und dann gibt es vielleicht sowas wie, oh, ich versuche es ja wirklich, ich meine, ich verstehe das Problem. Ich habe das ja auch mit meinen Kindern, ne? Aber ich sage denen auch immer, nee, wieso? Du kannst nichts falsch machen. Du musst erstmal verstehen, dass du in deinem Leben gar nichts falsch machen kannst. Und das ist deine Sicherheit. Das ist eigentlich die Sicherheit, zu wissen, okay, ich kann nichts falsch machen. Ich werde in diesem Leben lernen, was ich lernen will. Und darum geht es meiner Meinung nach. Nicht ob ich weiß gar nicht, ich finde, alle Menschen sind kreativ. Und es ist aber nicht jeder, meinetwegen, nicht jeder kann ein Bild malen, was anderen Menschen auch was gibt. Das muss man einfach mal so sagen. Das heißt, malen kann nicht jeder, aber kreativ ist jeder Mensch. Also innerhalb des eigenen Rahmens, ne? Und deswegen, ich finde, die Frage ist sehr komplex, die du stellst, ne? Also meine Erfahrung ist eigentlich in meinem eigenen Leben, als ich mir klar wurde über meine eigene Motivation, da war es plötzlich leicht. Was ist eigentlich meine Motivation? Und ich habe festgestellt, dass meine Motivation halt einfach ist, andere zu unterstützen. Und nicht, ich brauche Bestätigung, ich brauche Applaus. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich das gar nicht brauche. Es macht mich auch nicht glücklich. Mich macht es glücklich, wenn ich weiß, dass jemand anders jetzt da ein Stück weitergekommen ist mit irgendwas. Und zum Beispiel die Moonflower, die du gesehen hast, da unten, ne, die habe ich ja auch nicht, die habe ich halt gemacht, aber die habe ich für diesen Raum gemacht. Und weil ich wusste, dass Menschen da drin sich aufhalten werden und dass sie das einfach sehen können und dass sie irgendwie unterstützt und erfreut vielleicht. Und weil das meine Motivation ist und weil ich mich bei allem, wo ich was mache, frage, stimmt das mit meiner Motivation überein? Und wenn nicht, wenn es etwas ist, was ich einfach nur für mich mache, dann ist es oft gar nicht kreativ. Und ich finde, wenn man dieses Übergeordnete, wenn man das klar hat, dann hat man sozusagen, dann ist es so wie eine Art, da habe ich so eine Leitrichtung. Ich kann abfragen, stimmt das oder stimmt das nicht. Und dann spielen die einzelnen Entscheidungen nicht so eine große Rolle. Ich brauche dann nur ungefähr in die Marschrichtung zu gehen. Und dann ist es gar nicht zum Beispiel für mich so wichtig, ich mache jetzt ein blaues Kleid oder ein grünes. Ich entscheide einfach, naja, ich habe mir das Ziel gesetzt, stimmt das damit überein? Dann kann ich mich jetzt eher für grün entscheiden, obwohl blau auch ganz nett wäre.
Ja.
Und in kreativen Prozessen ist es total oft so, dass man an solchen Sachen so hängen bleibt, an diesen kleinen Entscheidungen. Und da muss man immer ein übergeordnetes Ziel haben, wo man weiß, das ist eigentlich meine Verortung.
Das heißt, du würdest sagen, okay, auch jetzt jungen Menschen und das als auf den Weg geben, finde erstmal dein übergeordnetes Ziel und deine Motivation. Und
Genau.
dann hat sich die bei dir im Leben auch geändert oder hast du die schon früh gefunden?
Ich hatte die schon immer als Kind, aber ich habe es erst, ich sag mal so, dass das jetzt so total bestätigt worden ist, das ist noch gar nicht mal so lange her. Da habe ich dann irgendwann entschlossen, ich mache nichts anderes mehr. Ich mache es immer, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, muss ich mich das fragen, ob das meine Grundmotivation ist. Und seitdem ich das klar habe, ist es alles irgendwie sehr ziemlich einfach geworden. Also es ist trotzdem nicht total einfach, ne? So wie für jeden, ne? Ist klar, aber ja, so.
Und hat sie sich, oder du hast sie gefunden und seitdem ist sie
Nee,
gleich
aber ich
geblieben.
meine, es ist eigentlich bei mir war es als Kind war es auch nie anders.
Ja. Okay.
Aber gut, als Kind ist man so verspielt und man probiert sowieso immer alles aus, aber es gibt ja auch da nicht so einen Zwang irgendwie, man muss ja kein Geld damit verdienen und so, ne? Aber klar, also da hat es mir auch mehr Spaß gemacht, was für andere zu machen, wo ich gemerkt habe, ah, da haben die Freude dran.
Und war das dann auch mitten eben diese Erkenntnis mit dem Grund, dass du dich aus der Werbung oder aus dem wirklich
Ja,
zurückgezogen
komplett.
hast, ja?
Das war schrecklich. Also ich war ehrlich gesagt, ich habe zwar in der Werbung richtig doll arbeiten gelernt, auf den Punkt. Und weil da muss ja funktionieren, sonst bist du einfach raus, fertig, aus die Maus. Und da gibt es ja immer diesen Satz, bitte optimieren Sie das bis morgen. Oder, also das ist ja dann denen scheißegal, ob du die ganze Nacht durcharbeitest. Und also Werbung ist, also ich habe das schon als sehr menschenverachtend empfunden. Und zwar aber ganz leicht, das zu bedienen, weil man muss einfach nur sagen, ja, was kracht am meisten? Und vom Prinzip her, also um Arbeitstechnik zu lernen, super. Also ich wusste, wenn ich das auf die Bühne bringe zum Beispiel, entweder funktioniert das und kracht, oder ich brauche es überhaupt nicht zu machen, weil dann wollen die das nicht. Und das habe ich richtig gelernt. Auch zum Beispiel punktgenau an einem bestimmten Zeitpunkt einfach fertig zu sein mit irgendwas. Und nicht, ja, ich mache mal so und ich mache mal so und dann mache ich es doch nochmal anders. Das lernt man voll in der Werbung. Das muss dann bis Dienstagabend fertig sein, Punkt. Wenn es nicht ist, brauchst du nicht mehr zu kommen. Und es ist auch, also es ist ein hartes Geschäft, echt hart. Aber man lernt dabei sein Handwerk.
Ja, und dann hast du das jetzt, nutzt du das jetzt eben bei deinen
Ja.
eigenen Sachen.
Ja, aber ich habe das nicht, ich habe das nie gerne gemacht. Und also da war nicht sehr viel Freude dabei. Und war anstrengend auch. Also ich glaube, da war wirklich der Kernpunkt, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe, mit diesen Veltins-Flaschen.
Nee,
Also
glaube nicht.
ich hatte einen Auftrag, da sollte ich ein Kostüm machen für Veltin Bier. Und da gab es so ein neues Light, Veltins Light. Und die hatten so eine Produktpräsentation geplant. Und die Idee war, dass die in Bochum, in diesem Starlight Express, in der Starlight Express Halle, das ist ja so ein Skater-Musical, dass die da die Models so eine ganze, also ich weiß nicht, wie viele Flaschen sind in einer Bierkiste drin.
24.
Na gut, also 24 Mädchen sollten in einem Kostüm sein, was aussah wie eine Veltins Light Flasche auf Rollerskates und mit einem projizierten Kasten, Bierkasten sozusagen da auf die Bühne kommen. Und ich habe dieses Kostüm gemacht, diese Flasche. Ja, und die Flasche war so, sah auch richtig gut aus. Also die waren halt so ganz normale Models, die so ein bisschen skaten konnten, konnten sie nicht besonders gut. Aber sie war so auf Schaumstoff und dann hatten die das halt so an und sahen aus wie eine Flasche. Und oben auf dem Kopf hatten sie ein kleines Hütchen, das waren Kronkorken. Also von meiner Seite aus Picobello Arbeit, da war der Aufdruck da vorne drauf und dann war ich bald bei der Probe dabei. Und ich saß da oben im Zuschauerraum und unter mir saßen die ganzen Typis da von der Werbeagentur und von Veltis und so. Und die haben geprobt und weil die nicht so gut skaten konnten und weil diese Flasche auch unten nicht so weit war, sind die ganz oft umgefallen. Und dann sind die dann umgefallen und sind dann so weggekullert, weil sie wie so Flaschen halt. Und das war natürlich, ich meine, die unter mir, die haben sich darüber scheckig gelacht. Und bei den Mädels war es aber so, die wussten ja, dass sie gesehen werden bei der Probe und sind mal ganz schnell so aufgestanden und haben so versucht, wieder aufzustehen, weil es auch nicht so leicht war. Und haben dann immer so gelächelt. Ja, so habt mich alle liebmäßig, ne? Und das war, ich fand das so menschenverachtend und ich saß über diesen Werbefuzzis und habe mich zu Tode geschämt und habe gedacht, das mache ich eigentlich nicht nochmal. Das kannst du nicht, denn die sahen so, also ich fand es menschenverachtend, dass sie so rumgekullert sind. Es war aber wirklich ein witziges Bild, aber ich habe gedacht, nee, geht eigentlich nicht mehr.
Ja. Meinst du, es kann Werbung geben, die eben nicht menschenverachtend ist? Oder bist du generell...
Naja, ich meine, das ist halt die Frage, für was man Werbung macht.
Ja.
Also ich glaube, ich meine, ich habe einen Bruder, der hat in der Werbung gearbeitet, der war anderer Meinung, der meinte, wieso, man kann doch da trotzdem was Schönes, was Gutes reinbringen. Ja, wenn das der Auftraggeber bezahlt, ja. Aber in der Regel werden deine Werte dann verkauft. Also ich bin da irgendwie, ich habe da keinen. Also. Ja, man kann sagen, wieso, man hat doch nur eine nette Idee gehabt, aber ich habe auch bei den Werbeagenturen und in den Art Directors immer nur Leute kennengelernt. Das waren alles verkappte Künstler. Die waren alle nicht glücklich, total gestresst. Und über 40 war da sowieso keiner, weil die waren einfach zerschlissen. Also ich weiß nicht, ob es heute anders ist, aber ich finde, Werbung ist ein Scheiß.
Ja. Machst du für deine Arbeit auch Werbung oder
Nö.
brauchst du nicht?
Naja, nee, ich habe da jetzt keine Idee zu. Also mache ich halt nicht.
Ja.
Ich meine, wie gesagt, es ist nichts dagegen zu sagen. Ich habe also diesen Preis, den wir da gewonnen haben, mit dieser Fotogeschichte. Da habe ich das erste Mal wieder für Werbung gearbeitet und habe dann gedacht, naja, jetzt bist du ja mit ein bisschen Abstand und vielleicht machst du einfach nur eine gute Arbeit. Habe ich auch gemacht. Und da ging's. Also da konnte ich einfach mich durchsetzen mit meinem Blick. Und das war vielleicht auch das Besondere. Und deswegen haben wir wahrscheinlich auch diesen Preis bekommen, weil es halt so ein bisschen mehr so arty war. Kann sein.
Ja.
Also inzwischen könnte ich das vielleicht, weil ich einfach auch, weil ich genau weiß, ich würde an bestimmten Stellen einfach Nein sagen. Aber dafür muss man richtig ein Standing haben. Und es muss einem dann auch egal sein, dass man den Job vielleicht einfach nicht macht.
Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann geht es ja doch um so viel Geld und dann bei vielen Leuten bestimmt auch um dieses gesehen werden. Das
Ja,
ist
aber ich
ja.
weiß zum Beispiel, tatsächlich ist es so, wenn du dann wiederum so auftreten kannst, was du als 20-Jähriger in der Regel nicht machst. Aber ich könnte das halt heute. Ich würde halt einfach sagen, ja, okay, dann mach das einfach ohne mich, fertig. Und ich würde dem auch nicht nachkrähen. Dann gewinnst du unglaublich an Kraft. Und das merkt, also das ist ganz komisch.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
Ja.
Noch ein bisschen anderes Thema, aber wie gehst du mit Anführungsstrichen Misserfolgen und Enttäuschung um? Oder gibt es sowas überhaupt bei dir?
Ja, natürlich. Also Enttäuschung gibt's. Nee, also sagen wir mal so, ich würde sagen, es gibt erstmal immer Zweifel, natürlich. Ich meine, die Sachen, die ich mache, werden ja in der Regel gesehen. Das heißt, es gibt immer eine Unsicherheit, ob das jetzt auch so funktioniert, wie man sich das gedacht hat. Und wenn man noch so viel darüber nachgedacht hat und noch so gut gearbeitet hat, kann trotzdem irgendwie halt sein, dass es nicht so rüberkommt. Und mir ist es zwar eigentlich noch nie passiert, wirklich, dass irgendjemand dann kam und sagte, nee, also das ist ja gar nicht, was ich mir vorgestellt habe, weil dafür arbeite ich zu eng mit meinen Kunden zusammen. Dafür habe ich ein Gespür, wenn es da nicht stimmt. Ich frage da vorher nach, bevor die das sagen. So. Ich habe mir halt zum Beispiel angewöhnt mit meinen Kunden, wenn ich nur merke, dass sie so subtil unsicher werden, dass ich sofort nachfrage, was es ist und was ihnen eventuell jetzt nicht so wohl tut und einfach alles anzusprechen. Das habe ich mir einfach angewöhnt. Und deswegen habe ich das selten, weil ich einfach, das ist mir zu nervig, darüber dann nachzudenken. Ich frage dann einfach nach, ja, kann das sein, dass dir das nicht gefällt? Fühlt sich nicht wohl? Weil das kann ich nicht wissen. Ich kann also sowas nicht wissen, wie das da drin aussieht. So, und das ist der Teil, aber mit Misserfolg. Vielleicht bin ich einfach zu blöd und merke den nicht, aber ich habe da gar keinen Anspruch eigentlich. Für mich
Ja,
ist er, ja.
ist ja auch eine Frage der Perspektive, was man als
Ja.
Misserfolg sieht. Ne?
Ja.
Jetzt ja nach von außen, weiß nicht, kann man vielleicht als Misserfolg sehen, wenn du dann bei einer Werbung nicht angenommen oder die doch eine andere Person sehen, aber für dich ist vielleicht das
Nee,
genau richtig.
ja. Ja, also ich habe das eigentlich nicht so. Ich bin sowieso mein ärgster Kritiker, deswegen, wenn ich was nicht gut finde und ich gebe es trotzdem raus, dann und die anderen finden das gut, dann finde ich eigentlich eher, dass sie blöd sind.
Okay. Ja.
Sage ich eher so rum. Denke ich, naja, pff, keine Ahnung. Und wenn ich aber was gut finde und die anderen finden es alle blöd, dann denke ich halt, weiß nicht, ich finde es nicht so schlimm.
Ja, stark. Ist gut, das heißt, du definierst dich wirklich nicht so doll über außen.
Nee. Also ich bin natürlich wie jeder. Ich freue mich natürlich, wenn es hingehauen hat. Aber es ist nicht so. Ich weiß nicht. Ich finde es auch nicht so wichtig, dass mir die Leute das sagen. Ich sehe das eher an ihren Gesichtern, an ihren Reaktionen. Das verschafft mir schon Befriedigung, ne? Aber. Und es ist auch nicht so, dass ich nicht an mir zweifeln würde oder so, ne? Aber grundsätzlich. Wenn es eine gute Arbeit ist, dann ist sie trotzdem gut. Und so, ob's halt jetzt gesehen wird, das ist dann halt irgendwie, keine Ahnung, dann soll es halt nicht sein, oder? Weiß ich nicht. Nee. Ich glaube halt einfach nicht, dass das Urteil der anderen wichtiger ist als meins. Ich kann das
Ist
irgendwie
gut,
nicht
ja.
glauben.
Ja, also würde ich sagen, es ist voll gut, weil dann, ja, ich meine, meistens ist ja subjektiv. Also ich meine, man kann bestimmte Sachen ja objektiv bewerten, aber vor allem in diesem künstlerischen Bereich, wenn dir das Kleid gefällt und mir nicht, dann ja, okay.
Ja, aber ich glaube, dann hat man halt ein Statement gemacht. Und es geht ja ganz oft nicht um Gefallen, sondern, weißt du, so auch in der Kunst ist es ganz oft so, ich sehe auch viel Kunst, wo ich sage, ja, das gefällt mir nicht, aber es ist trotzdem gut.
Und
Na?
wie beurteilst du dann, dass es gut ist oder was?
Naja, ich finde, wenn eine Idee überzeugend ist, wenn sie überzeugend, überraschend oder einen sehr interessanten Aspekt mir zeigt, den ich vorher noch nicht gesehen habe. Und wenn es, ja, wie kann ich das sagen? Also, wenn es einfach was Herausragendes ist. Ist jetzt zwar sehr global gesagt, aber dann kann ich das schon eigentlich irgendwie sehen. Und qualitativ kann ich sagen, ja, das hat eine Qualität, gefällt mir aber nicht. Also gefällt mir halt nicht.
Aber wenn ich dann komme und sage, sehe ich überhaupt nicht so, ich finde, das ist einfach schlecht und langweilig und kenne ich schon.
Na, dann muss man drüber reden. Dann muss man darüber diskutieren. Kann dann sein, dass du deine Meinung änderst oder ich.
Ja.
Oder du bleibst bei deiner und ich bei meiner. Kann auch sein.
Und dann ist auch das in Ordnung.
Ja, natürlich.
Ja.
Ja, natürlich. Also es gibt da keine allgemeinen Sachen. Ne? Obwohl, also in meinem Gefühl gibt es schon, finde ich, Qualität gibt es schon. Und ich finde gerade, das sollte Kunst auch ausmachen, dass es mehr als nur einen anspricht. Und zwar, also nicht nur den, das, ne? Das hört sich widersprüchlich an, aber anscheinend gibt es da sowas wie so eine Allgemeinheit. Und deswegen meinte ich, für mich ist es wichtig, dass zum Beispiel das, was ich mache, nicht für mich ist, sondern für etwas Übergeordnetes, für die anderen. Also es ist jetzt nicht so, ich rühre da so in meinem Süppchen rum und rühre und rühre und rühre und rühre und so eine Kunst mag ich auch nicht. Also so eine Ego-Kunst. Es interessiert mich auch irgendwo nicht. Zum Beispiel bei Tanz hat man das unglaublich viel, muss ich leider sagen.
Also einfach die Selbstdarstellung und
Das ist für denjenigen, der es macht, unglaublich interessant und für beinahe sonst keinen auf der Welt. Und das macht für mich noch nicht Kunst aus.
Aber könnte natürlich jetzt auch bei deinen Arbeiten sein, also ist ja eigentlich nicht so, aber jetzt zum Beispiel bei ja, den Lichtinstallationen, dass nur du sagst, boah, das finde ich ansprechend und alle anderen nicht.
Ja, das könnte sein. Aber es ist nicht so. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ich glaube, weil ich persönlich auch thematisch in meiner Arbeit immer so grundsätzliche Sachen, die ich glaube, so zum Beispiel, also dieses Thema Schutz zum Beispiel, ja. Das Thema Schutz. Obwohl man jetzt gar nicht denkt, dass es in der Kunst einen großen Raum hätte, aber zum Beispiel Schutz und Geborgenheit, Sicherheit, weißt du, auf eine bestimmte Art ist Harmonie genau sowas. Also eine Harmonie, die man an einem Bild sieht, das gibt einem irgendwie eine Sicherheit. Es ist, also wie soll ich das sagen? Und deswegen guckt man das gerne an. Und also das ist meine Vermutung. Dass deswegen das, was wir als schön empfinden, was uns inspiriert, dass es uns Sicherheit gibt. Und da wollen wir gerne sein. Und also ich weiß, dass alle möglichen Leute das nicht so sehen, aber ich finde halt, es gibt etwas wie an der Ästhetik, oder auch, ich meine, ich habe das auch, finde ich, in ganz vielen, in der Literatur, in Gedichten, finde ich das auch. Dann gibt es einfach so eine Art. Dass Schönheit wie so ein Schirm ist, der so drüber geht über die Menschheit und der auch also so ein etwas Wohlwollendes vermittelt. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass alle Kunst schön sein soll, aber dass es was Allgemeines ist, was eben irgendwie gut tut. Und das heißt nicht, dass es nicht aufrütteln kann, das ist ja auch gut. Ja.
Aber da würde ich dagegen sagen, also ja, auf jeden Fall, aber jetzt zumindest, was man, wenn man jetzt einfach so durch die Welt geht oder auch in Kunst, in Galerien oder in moderner Kunst, dass es viel auch dieses Nicht-Schöne ist und wo man eben eher wachgerüttelt wird und jetzt Krieg, Gewalt.
Ja, das genau. Das ist schwierig. Trotzdem, weißt du, was ich halt finde, es gibt sowas wie Inhalt und es gibt was wie Form. Und der Inhalt kann ja sowas sein, aber wenn du ganz oft bei vielen Künstlern guckst, also zum Beispiel bei Malern guckst, dann siehst du formal, ist es trotzdem ästhetisch aufgebaut oder harmonisch. Inhaltlich, klar. Aber von den Setzungen und von den Farbgebungen her ist es in sich stimmig, sonst würdest du es nicht angucken. Und der Inhalt ist vielleicht so Crash oder so, ne, irgendwas dramatisch. Und es ist, aber das ist ja das Können des Künstlers, dass es trotzdem in eine Form bringt, die man irgendwie angucken möchte. Das ist ja das Gestaltende. Ne? Der gießt es in eine Form. Die Form ist halt so, wie er sie sich gedacht hat. Aber wenn das scheiße ist, die Form, dann guckt die einfach keiner an. Dann
Ja,
kann er auch nichts transportieren.
guter Punkt. Nee, okay, finde ich überzeugend. Das ist, ich meine, ich würde jetzt sagen, habe mich ein bisschen mit Kunst bisher beschäftigt, aber bin jetzt nicht so geübt wie du, aber sondern ist es eher so eine, ja, irgendwas spricht an und was nicht, aber ich könnte jetzt nicht genau definieren, okay, warum ist es so? Aber das ist dann durch, ja, durch Ästhetik.
Ja, aber im übergreifenden Sinne, ne? Also auch im menschlichen Sinne so, ne? Ja, ich weiß nicht, ich bin da auch jetzt, weil ich da auch immer so viel drüber nachdenke und denke, warum ist es eigentlich so, dass manche Sachen uns total inspirieren und andere eben nicht? Und es gibt ja anscheinend Im derzeitigen Kunstbetrieb ist das ein bisschen schwierig, weil da auch viel gepusht wird, ne? Aber es gibt eben einfach Kunst, egal ob sie jetzt erfolgreich ist oder nicht, das steht da ein bisschen auf einer anderen. Das scheint mit dem Kunstmarkt nicht unbedingt was zu tun zu haben. Gibt es einfach sowas wie, dass das mehrere Menschen auf eine ähnliche Art und Weise irgendwie berührt? Und das ist eben auch Können. Und das ist, glaube ich, dann eine tiefere Dimension oder eine höhere. Das ist so das Verbindende an den Menschen.
Ja, ich will nochmal so ein Beispiel reinbringen, weil jetzt meiner Fotografie, oder anders formuliert, konkreter, ich habe einen Kalender gemacht jetzt letztes Jahr. Genau, hast ja auch einen
Ja,
bekommen.
ist schön.
Und da dann zu sehen, wenn die Leute den durchblättern, bei welchen Bildern Reaktionen passieren und dass es sehr unterschiedlich ist. Und da, wenn ich dann die Leute gefragt habe, okay, du findest jetzt das Bild gerade super ansprechend, woran liegt das? Und dann jetzt zum Beispiel bei einer Freundin war es so, dass sie meinte, das waren bei Bergen und sie war, boah, wenn ich dieses Bild angucke mit Schnee, ich war noch nie in Bergen, aber ich will unbedingt mal in die Berge, dann kommt sofort ein Gefühl hoch. Und bei anderen, die dann vielleicht bei einem Strandbild eher, boah, das erinnert mich an meinen letzten Strandurlaub oder so. Also, dass da auch viel neben der Ästhetik, oder weiß nicht, ob da Ästhetik drin ist oder nicht so groß, aber was die Personen damit verbinden, dass zumindest das bei Fotos ganz stark ist und damit die Emotion, die da kommt.
Ja, natürlich. Ich meine, du kannst ja nur das mit deiner eigenen Geschichte angucken. Du hast ja nur deine eigene Geschichte. Das ist das, was deine ganze Erfahrung, dein Erfahrungshintergrund ist absolut nicht neutral. Und dementsprechend wird alles, was du neu dazu hinsiehst, wird verknüpft mit dieser Erfahrung, die du schon hast. Aber ich glaube, eins ist, ich würde da nochmal unterscheiden, weil manche Menschen, was ich festgestellt habe, die meisten Menschen können zwar wissen, dass sie auf eine Sache positiv reagieren, aber sie können es oft nicht benennen. Dann sagen die vielleicht, ja, das ist halt der blaue Himmel, der mir da dran gefällt, oder der grüne Strich da unten, oder. Aber in Wirklichkeit glaube ich immer, das ist meine Beobachtung, dass sie auf das Ganze reagieren. Also auf das, was sie eben nicht benennen können. Oder das macht es aus, weil sie eben das gar nicht wissen, wie das komponiert ist. Sie wissen gar nicht, wie es gemacht ist. Also können sie dir nicht sagen, dass sie die Komposition gut finden.
Ja, okay, also das ist so ein sehr häufig der erste Eindruck, der irgendwie dieses Gefühl hervorruft und der, wenn man dann fragt, dann wird analysiert, aber
Ja, genau, deswegen gebe ich sehr wenig auf Analysen. Also ich denke dann, ja klar, der darf dann die Meinung haben, aber wenn er keine Ahnung hat, dann kann er ja eigentlich gar nicht. Die meisten Menschen, ist es jetzt auch wirklich, hört sich überheblich an, ist aber nicht so gemeint, die meisten Menschen können das eben nicht. Die können nicht die Ästhetik wieder auseinandernehmen und sagen, was genau es ist. Das muss eben. Mit Künstlern ist das leichter, die können das ganz ziemlich schnell durchschauen dann. Die können direkt sagen, okay, die Komposition, die Art und das, da gibt es ja Kriterien für ein Foto zum Beispiel, ne? Warum man das gut findet. Und das ist halt finde ich, der Laie, der darf und soll ja auch einfach nur sagen können, das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber ja, du kannst nicht erwarten, vielleicht ist da mal was Überraschendes dabei, vielleicht auch, ne? Aber.
wie würdest du einen Künstler definieren?
Ja, ich glaube, es ist halt eigentlich dieses Gestaltende, also das etwas in der Welt zu gestalten, was aus einer Motivation auch kommt. Also was aus einer inneren Motivation heraus etwas zu gestalten und nicht von außen sozusagen. Also nicht von außen, weil mich jemand gefragt hat, sondern weil ich eine innere Motivation habe, es genau so zu machen. Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich uns nicht so zufriedenstellend, aber
Aber auf der anderen Seite hattest du am Anfang gesagt, dass eben entweder du bist Künstler oder nicht, du kannst es nicht lernen. Aber das heißt, du würdest sagen, manche Menschen, die können nicht aus sich heraus was
Nee,
gestalten.
also erstens habe nicht ich das gesagt, sondern mein Vater. Und ich habe nur gesagt, er hat auf eine bestimmte Art recht. In meinem Fall hatte er schon recht. Ach, ich meine, eigentlich, auf eine bestimmte Art, wie gesagt, ich finde, jeder Mensch ist kreativ und deswegen, aber es ist ein bisschen Wortklauberei. Also, ich glaube, ein Künstler ist man halt auch dann, wenn man sozusagen was Übergeordnetes der Menschheit geben kann und nicht nur einfach für sich da irgendwas kreativ macht. Das ist halt, finde ich, ein bisschen was anderes. Also, aber manche Menschen machen auch nur was für sich und sind eigentlich großartige Künstler. Also, es gibt eigentlich kein, es gibt, es ist nicht genau abgegrenzt, was jetzt den Künstler ausmacht. Aber das Wichtige ist, finde ich, dass es aus einer eigenen Motivation herauskommt und nicht aus irgendwie, also dass es so ein Inneres ist, was ich auch zeigen möchte. Und da gehört auch schon ein bisschen Mut zu. Also das, da gibt es keine, ich glaube, das merke ich auch immer, ne, wenn du große Dinge machst, dann muss ja, da zeigt man schon auch viel von sich. Das ist nicht immer angenehm.
Auf jeden Fall. Ja, und man macht sich dadurch auch verletzlich, wenn man
Ja.
nicht so stark ist, dass man sagt, mir doch egal, was die anderen denken.
Ja.
Und
Ja.
muss ich zumindest von mir sagen, dass ich da leider noch sehr, also noch nicht so, ja, noch sehr von außen irgendwie, ob das jetzt abhängig ist oder einfach beeinflusst werden kann. Aber das
Ja.
vielleicht auch mit den Erfahrungen und mit dem, ja, Leben sich ändert. Weiß nicht.
Das mit Sicherheit.
Das. Ja, spannend, spannend. Also es sind, ich weiß, es sind so, ja, große Fragen und so, aber ich
Ja.
finde die Diskussion sehr, sehr interessant. Ich bin noch einmal ganz kurz eben, weil es ja auch ein großer Teil deines Lebens ist, eben dein buddhistisches Studium und deine Meditation drauf eingehen. Wie kam es dazu oder ja, wieso ist das oder noch wichtig sozusagen? Ja, dich da weiter fortzubilden, finde ich.
Ach so,
Also generell diesen, in Anführungsstrichen, spirituellen.
warum der überhaupt wichtig ist für mich?
Genau, und
Ah
was da.
ja, das ist ein ganz großer Teil. Eigentlich ist es ja das Gleiche wie in meiner Arbeit. Also es ist eigentlich, da geht es halt auch um was Übergeordnetes. Und es geht darum, sozusagen zu so einem Kern zu kommen, zu verstehen, wer bin ich eigentlich und was motiviert mich eigentlich innerhalb dieses Kontextes. Wie kann ich das verstehen? Was ist das eigentlich, mein Leben? Und im Buddhismus ist es halt so, dass es halt erstmal dieses Individuum ja sozusagen oder das sogenannte Ego als ein Konstrukt beschrieben wird, dass man einfach sich nur aufbaut, um halt sich, ja, was unterschiedlich, es ist eigentlich sozusagen ein angeborener Fehler, ja, dass man dieses Ego überhaupt aufbaut. So erklärt der Buddhismus das. Das heißt, wir denken irgendwie, wir sind losgelöst, wir sind separat von dem, was um uns drumherum ist. Und deswegen müssen wir dieses eine total beschützen. Und das hat auch mehr Wert als alles andere. Also zum Beispiel ist es okay, dass ich genug zu essen habe und ich brauche auch ein Dach über dem Kopf. Aber ob der Typ da in Bosnien das hat oder nicht, so ein bisschen egal. Also dieses, dass ich mich als der Nabel der Welt sehe. Ne? Und weil man sich halt erstens krass mit seinem Körper identifiziert und Angst hat, dass der vergehen könnte oder dass der verletzt werden könnte und nicht versteht, dass der Körper aber nicht alles ist, zum Beispiel. Ne? Ja, es ist bei mir halt so, dass jenseits des Intellektuellen, ich finde, der Buddhismus ist die Lehre und die Philosophie, die am tiefsten geht und am weitesten und am komplexesten ist, um diese Zusammenhänge zu erklären. Ich habe da nichts Besseres bis jetzt gefunden. Und es geht halt weit über das Intellektuelle hinaus, sondern es ist eigentlich ein Modell, das wirklich versucht zu beschreiben, wie ist denn diese Welt wirklich? Und was gibt es zum Beispiel? Unsere Wahrnehmung ist eine rein menschliche Wahrnehmung, aber das ist ja relativ klar, dass also allein ein Hund hat eine ganz andere Wahrnehmung und hat eine ganz andere Welt. Und dass wir so beschränkt sind als Menschen. Und all das, ich glaube, dass das, wenn man halt aufhört, sich allzu sehr mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen zu identifizieren, dann kann man an so einen Punkt kommen, der viel losgelöster ist und der auch meinem Verständnis von Wahrheit viel mehr entspricht. Und nur weil ich das mache, kann ich meinetwegen so arbeiten, wie ich arbeite. Weil ich ein Gefühl sozusagen habe, das ist das, was du vorhin angesprochen hast. Warum bin ich unabhängig von den Meinungen der anderen? Weil ich sozusagen weil ich weiß, dass die Meinung nicht wichtig ist. Weil das ist irgendwie so ein Ego-Ding, eine Meinung. Und das ist nicht was, was ich intellektuell verstehe, sondern ich weiß das einfach. Ja, es ist schwer mit Worten zu beschreiben.
Ja, ich glaube, ich ja, kann es ungefähr greifen. Und dadurch, dass du dich damit viel auseinandersetzt, bist du erst an diesen Punkt gekommen,
Ja.
dass du.
Ja. Also das ist quasi das Gleiche, nur in Grün.
Ja.
Absolut das Gleiche. Und ich meine, ich gebe ja, also ich unterrichte das ja auch. Und das ist ganz genau das Gleiche. Es geht um Unterstützung.
Ja. Als dein oberstes Lebensziel,
Ja, aber was das Gleiche ist,
Lebensaufgabe.
Identifikation mit deinen Gedanken, Identifikation mit deinen Klamotten, wie du aussiehst, all das aufzuweichen. Dafür ist die Kunst halt gut, weil damit kann man so viel, man kann so viel rumkneten. Man kann so viele Varianten schaffen und kann sagen, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht, aber was ist es? So.
Ja.
Ja, es ist leichter, wenn man was Übergeordnetes hat.
Ja, auch ein Thema, wo man jetzt noch gut
Ja.
eintauchen könnte, aber es ist sehr groß. Aber ich
Ja.
war jetzt so einmal gut ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, ein bisschen
Ja.
rein. Ich habe noch schon fast zum Abschluss noch ein paar Sätze, die du einfach vervollständigen kannst. Genau. Darauf kann ich am ehesten verzichten.
Ich glaube auf Sicherheit.
Auf Sicherheit? Inwiefern Sicherheit?
Nee, das alles so bleibt, wie es ist.
Am härtesten würde es mich treffen, wenn.
Es meinem Hund schlecht geht oder Menschen, die mir nahe stehen, wenn es ihnen körperlich oder geistig nicht gut geht.
Ich bin.
Ich bin lustig.
Das Wichtigste im Leben ist.
Spaß zu haben und eine Orientierung zu finden.
Am liebsten wäre ich im Moment gerade in.
Hier.
Ich träume heimlich davon, dass.
Ich träume gar nicht so viel, also sowas. Also ich wünsche mir einen zweiten Hund.
Zweiten Hund, okay. Wenn ich etwas über Nacht erlernen könnte, wäre das?
Ich glaube, noch mehr Musik zu machen.
Ein bestimmtes Instrument oder generell?
Generell, ja.
Wenn ich eine Superkraft bekommen könnte, wäre die?
Wenn ich die bekommen könnte,
Ja.
ach so, die ich mir wünschen könnte.
Ja.
Also ich fände es total gut, wenn man sich mal undurchsichtig machen könnte und durch Wände durchgehen könnte, zum Beispiel.
Cool. Ja, jetzt noch zwei, drei Fragen für die Zukunft. Jetzt hast du ja Wünsche, Ziele für die Zukunft?
Ja. Ach so, wollt sie
Ja,
wissen?
gerne.
Naja, also ich habe schon den Wunsch, immer noch noch viel weniger mich noch viel weniger um meinen eigenen Kram zu kümmern und viel mehr noch rauszugeben für die anderen. Das ist mein Wunsch.
Schön. Und hast du noch eine Botschaft an ein zukünftiges Ich?
An ein zukünftiges Ich.
Ja, vielleicht in 5 Jahren. Du kannst du es nochmal anhören und.
Ach so. Nee, ich glaube, das habe ich nicht.
Auch gut. Und zum Abschluss hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, was du sagen willst, was du.
Nee, ich finde es schön, dass ihr das macht. Das wollte ich noch sagen. Und freue mich, dass ihr da so auf der Suche seid und was raus, dass ihr wollt, dass sich irgendwas herausstellt über das, eure Arbeit. Das finde ich eine ganz schöne Suche.
Dankeschön. Ja,
Ja,
das war's schon mal.
wow.
Danke dir.
Ja, gerne, gerne.
Ja, sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich ja, die Gespräche, jetzt war es jetzt die vierte Person.
Ach so, okay, ich bin gar nicht die Letzte gewesen
Nee, nee,
jetzt.
nee, nee, gar nicht.
Ah.
Wie unterschiedlich das ist.
Das war's schon wieder mit einer neuen Folge von Lebenswert Leidenschaft. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du Lust hast, noch eine andere Person kennenzulernen, dann findest du noch 11 weitere Folgen auf der Startseite. Vielen Dank fürs Zuhören.